ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Parlamentswahl in Österreich ist den Rechtspopulisten ein deutlicher Erfolg gelungen. Die FPÖ von Parteichef Kickl wurde den Hochrechnungen zufolge erstmals stärkste politische Kraft. Sie erreichte ihr bisher bestes Ergebnis und liegt weit vor der konservativen ÖVP, die derzeit noch den Kanzler stellt. Auf Platz 3 folgt abgeschlagen die sozialdemokratische SPÖ.
Ein Moment, auf den das ganze Land wartet. Kurz nach 17 Uhr erscheinen die ersten Hochrechnungen. Sie sehen die rechtsnationale FPÖ, der dunkelblaue Balken, mit fast 30% vorne. Das Ergebnis wird sich auch die nächsten Stunden kaum ändern. Jubel bei den Anhängern, die vor allem ihrem Spitzenkandidaten danken, Herbert Kickl, hier ein paar Stunden vorher bei der Stimmabgabe. Im Wahlkampf hatte er einen klaren Schwerpunkt: Remigration von Ausländern und Festung Österreich. Kickl steht als Wahlsieger in der TV-Runde. Er sei bereit, eine Regierung zu führen. Der Wähler habe ein Machtwort gesprochen.
Es war ja nicht ganz einfach, hier gegen eine große, große Übermacht, gegen das politische System, das sich eingeengt hat, hier anzutreten. Und mein großer Respekt und meine Dankbarkeit an alle Wählerinnen und Wähler.
Für die Österreicherinnen und Österreicher war die Wahl eine Richtungsentscheidung. Vor allem die Person Herbert Kickl polarisiert.
Ich habe FPÖ gewählt und ich habe immer FPÖ gewählt, denn ich bin ein überzeugter deutscher Österreicher.
Hören Sie mal dem Kickl zu, der Kickl hat noch nie etwas Konstruktives, Positives gesagt. Er kann nur schimpfen.
Der bisherige Kanzler der konservativen ÖVP landet auf dem zweiten Platz. Seine Partei verliert mehr als 10 Prozentpunkte zur Parlamentswahl 2019.
Aufgabe für uns ist es, auf der einen Seite jetzt für die Zukunft genau hinzuschauen. Zu sehen, warum Radikalisierte mehr Stimmen bekommen als wir, die Kraft der Mitte vertreten und der Vernunft.
Die Sozialdemokraten landen auf dem dritten Platz. Mit Wahlsieger Kickl will bisher aber keine Partei zusammenarbeiten.
Wir fragen nach bei Nikolaus Neumeier vor dem Parlament in Wien. Die FPÖ ist also stärkste Kraft. Was bedeutet das für die Regierungsbildung in Österreich?
Die dürfte schwierig werden, nachdem vor allem alle gesagt haben, sie wollen nicht mit der FPÖ koalieren. In den letzten Tagen wurde hier schon über die Alternative spekuliert und möglicherweise läuft es darauf hinaus, eine Koalition aus ÖVP mit den Sozialdemokraten und mit den bürgerlich-liberalen Neos. Da gibt es durchaus Schnittmengen, weniger zwischen den Sozialdemokraten und der ÖVP, denn die Sozialdemokraten waren ja doch sehr links unterwegs in diesem Wahlkampf mit Forderungen wie Einführung einer Vermögensteuer, was für die ÖVP gar nicht geht. Aber die ersten Signale, die es heute in der Runde auch gegeben hat bei den Spitzenkandidaten, waren eindeutig nicht mit der FPÖ zusammen. Und deswegen wird man andere Wege suchen.
Vielen Dank, Nikolaus Neumeier. Mit der Angriffsserie auf den Libanon hat Israel die Terrororganisation Hisbollah massiv geschwächt. Zuletzt durch den Tod von Anführer Nasrallah. Doch dabei bleibt es nicht. Auch heute flog das israelische Militär Luftangriffe. Laut der Hisbollah wurde das siebte ranghohe Mitglied innerhalb einer Woche getötet. Und auch im Jemen geht Israel gegen seine Feinde vor. Es wurden Ziele der Houthi-Rebellen beschossen, unter anderem in der Hafenstadt Hodeidah.
Die militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten weiten sich aus. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben mehrere Ziele der pro-iranischen Houthi-Milizen im Jemen angegriffen. Gestern hatten die schiitischen Milizen von dort eine Rakete auf den Flughafen Tel Aviv abgefeuert. Israel zeigt sich entschlossen. Nach der Tötung des Hisbollah-Chefs Nasrallah in diesem Wohngebiet von Beirut richtet Premier Netanyahu eine Warnung an alle Feinde Israels. An das Regime der Ayatollahs: wer uns angreift, den greifen wir an. Beileidsbekundungen dagegen in vielen Städten des Iran, die Hisbollah bislang der wichtigste Verbündete Teherans. Doch das Mullah-Regime hält sich auffallend zurück. Beschwerdebriefe an die Vereinten Nationen drängen auf diplomatische Lösungen. Auch wenn der große Gegenschlag der Hisbollah bislang ausblieb, sie feuerte trotz ihrer Schwächung wieder Raketen auf Israel ab. Auch das israelische Militär greift weiterhin Stellungen der Hisbollah im Süden des Libanon an. Diese Grenzregion haben libanesische Familien fluchtartig verlassen. Schon vor den Bombardierungen lag der Libanon wirtschaftlich am Boden. Jetzt droht eine humanitäre Katastrophe. Es sind 1 Million Menschen aus dem Libanon, die von einem Platz zum anderen unterwegs sind. Es ist die größte Flüchtlingsbewegung in der gesamten Region und für den Libanon wahrscheinlich die größte in der Geschichte. Und das alles innerhalb weniger Stunden. Der Strom der Flüchtenden reißt nicht ab. Aus Verzweiflung überqueren viele sogar die Grenze zum Bürgerkriegsland Syrien.
Ramin Sina in Beirut. Wir sehen, dass die israelische Armee nicht nur weiter bei Ihnen im Libanon angreift. Jetzt wurden auch Ziele im Jemen beschossen. Wie muss man diesen neuen groß angelegten Einsatz einordnen?
Ja, es ist der zweite größere Angriff auf den Jemen, wie schon im Juli, wieder im Visier. Hodeida, die wichtigste Hafenstadt der aufständischen Houthi. Die Houthi im Jemen sind im vergangenen Jahr aufgefallen, dass sie immer wieder, trotz 2000 Kilometer Entfernung aus dem Jemen, in Richtung Israel gefeuert haben, Raketen und Drohnen. Wir waren vor einem Monat im Jemen, haben mit Führungsmitgliedern der Houthi gesprochen. Mein Eindruck ist nicht, dass sie sich durch so eine Attacke aus Israel einschüchtern lassen werden. Für sie ist es fast schon eine Auszeichnung, dass sie als Akteur wahrgenommen werden. Ihre Forderung, wie ja auch die hier von der Hisbollah im Libanon, ein Waffenstillstand in Gaza. Und weil der nicht kommt, geht Israel an zahlreichen Fronten in der Region weiterhin mit brutaler Härte vor. Beschuss auf Gaza, Jemen, Jemen, Libanon und auch in den letzten Tagen immer wieder Syrien, weil sie von dort Waffenlieferungen zur libanesischen Hisbollah vermutet haben. Und all diese Ereignisse stimmen wenige Menschen hier in der Region hoffnungsvoll, dass die Attacken von allen Seiten in nächster Zeit nachlassen.
Vielen Dank, Ramin Sina. Ins Inland. In einem Jahr steht die nächste Bundestagswahl an. Doch die Ampelpartner entfernen sich schon jetzt immer weiter voneinander. Die neueste Absetzbewegung kommt von SPD-Chefin Esken. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wirft sie der FDP vor, verzweifelt zu sein und sich profilieren zu wollen. Gestritten wird aktuell über die geplante Rentenreform. Die FDP pocht auf Änderungen am eigenen Gesetzentwurf, sehr zum Ärger der SPD.
Bilderbuchherbst heute vor dem Bundestag in Berlin. Es soll ein Herbst der Entscheidungen werden, so Finanzminister Lindner. Er fordert die Umsetzung bestimmter Projekte bis Jahresende. Die SPD-Vorsitzende Esken kritisiert das in der Frankfurter Allgemeinen. Das Jonglieren mit Ultimaten sei Ausdruck einer Spielernatur und habe mit verantwortungsvoller Politik nichts zu tun. Die FDP reagiert heute schriftlich. Wir müssen die Fehler der Migrationspolitik aus der Merkel-Ära korrigieren, einen Haushalt mit Zukunftsinvestitionen ohne immer mehr Umverteilung aufstellen und eine schlagkräftige Wirtschaftswende auf den Weg bringen. Auch SPD-Chef Klingbeil hat seine Agenda. Industrie, Arbeitsplätze, Tarifbindung und Rente, das seien Inhalte, die durchzubringen seien, wo alle mithelfen sollten, mahnte er im Bericht aus Berlin. Vor allem die Rentenreform sei schließlich schon ausverhandelt, beschlussfähig.
Da sollten sich alle in der FDP auch dran halten. Also ich will Ihnen sehr klar sagen, da ist überhaupt kein Platz mehr für Zockerei, für Spielerei. Das Rentenpaket muss kommen. Die Verabredung ist, das kommt in diesem Herbst.
Viele Themen für die Koalition und jede Partei für sich. Die Grünen wollen sich vermeintlichen Widersprüchen stärker stellen.
Und das brauchen wir jetzt insbesondere auch bei der Frage, bei Migrationsfragen, dass innere Sicherheit und dass ein starkes Asylrecht kein Widerspruch sind.
Und die Hoffnung, dass diese Fragen nicht zu einer Zerreißprobe für die Partei und die Koalition in diesem Herbst wird.
Vor 80 Jahren ermordeten SS-Truppen im italienischen Marzabotto und umliegenden Orten fast 800 Menschen. Bundespräsident Steinmeier ist anlässlich dieses Jahrestages nach Marzabotto gereist und hat dort heute der Opfer gedacht. Er sprach von Tagen in der Hölle und bat im Namen Deutschlands um Vergebung. Das Massaker gilt als eines der schwersten Kriegsverbrechen deutscher Soldaten in Italien während des Zweiten Weltkriegs.
Walter Cardi kämpft gegen das Vergessen. Er will, dass die Opfer eines der schlimmsten Massaker während des Zweiten Weltkrieges in Italien nicht vergessen werden. Auch wenn manchmal nur ein Name übrig geblieben ist, wie bei seinem Cousin. Welche Schuld hätte ein 14 Tage altes Kind haben können? Er hieß Walter Cardi, er war mein Cousin. Ein Kind kann kein Bandit sein, wie es von einem SS-Kommandeur behauptet wurde. Am 29. September 1944 umstellen SS-Soldaten das Gebiet um den Monte Sole oberhalb der Ortschaft Marzabotto. Aus Rache für Überfälle durch eine Partisanengruppe töten sie 770 Menschen, vor allem Frauen, Kinder und Alte. Dieser Zeitzeuge hat seine Frau und seine zwei Töchter verloren. Ich habe meine Frau gefunden, mit den beiden Kindern im Arm. Ich habe gesehen, dass meiner Frau in den Kopf geschossen wurde. Meiner fünfjährigen Tochter Maria wurde der Bauch aufgeschlitzt. Die zweijährige Giovanna war ohne Kopf.
Le parole in questo luogo si fanno piccole.
An diesem Ort werden Worte ganz klein. Sie reichen nicht aus, um zu beschreiben, was hier alles am Montesole vor 80 Jahren passiert ist. So Bundespräsident Steinmeier während der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Massakers mit dem italienischen Staatspräsidenten Mattarella. Steinmeier bat im Namen Deutschlands um Vergebung und warnte eindringlich vor dem erneuten Erstarken nationalistischer und rechtsextremistischer Kräfte.
Fast zeitgleich Feuer in zwei Mehrfamilienhäusern, ein Lieferwagen, der in Geschäfte rast und ein Mann, der mit einer Machete bewaffnet ist. In Essen gab es gestern dramatische Szenen. 31 Menschen wurden durch die Brände verletzt. Heute ist gegen einen 41-jährigen Syrer Haftbefehl erlassen worden. Er soll die Trennung seiner Ex-Frau nicht verkraftet haben und wollte offenbar ihr Umfeld angreifen. Anwohner konnten den Mann stoppen.
Dramatische Szenen gestern Abend in einem Essener Hinterhof. Anwohner halten den bewaffneten mutmaßlichen Angreifer in Schach. Dann wird der 41-jährige gebürtige Syrer von der Polizei überwältigt. Kurz vorher fast zeitgleich Brände in zwei Mehrfamilienhäusern im Essener Norden. Auch hier helfen zunächst Anwohner mit Leitern.
Kollege von mir ist hochgegangen, haben ein Kind genommen, habe ich nicht genommen, weitergeleitet, noch ein Kind haben wir genommen, drei Kinder haben wir gerettet.
Das, was ich gesehen habe, war es eine super, super Leistung von den Nachbarn, es waren alles Immigranten, die die Kinder wirklich da oben runtergeholt haben.
31 Menschen werden verletzt, 17 davon schwer, zwei Kleinkinder schweben in Lebensgefahr. Doch ohne die Zivilcourage der Menschen vor Ort hätte es schlimmer ausgehen können.
Die Hilfsbereitschaft bei dem Brand war sensationell. Also ganz große Klasse, dass man nicht gewartet hat, bis Feuerwehr kommt, sondern gesagt hat, dass Rauchentwicklung ist lebensgefährlich, gerade für kleine Kinder, hier müssen wir schnell helfen.
Nach den Bränden fährt der mutmaßliche Täter mit einem Lieferwagen in zwei Lebensmittelgeschäfte und bedroht Menschen mit einem Messer und einer Machete. Im Laufe des Tages wird das Motiv des Mannes deutlicher.
Die Frau des 41-jährigen Mannes hatte sich zuvor von ihm getrennt, weshalb er gezielt die Örtlichkeiten hier in Essen aufgesucht hatte, um dem Umfeld der Familie der Frau letztendlich zu schaden.
Gegen den 41-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim gegen Bremen mit 3:4 verloren. Dabei gelang es Bremen in Überzahl, einen 0:3 Rückstand aufzuholen und das Spiel noch zu gewinnen. Zuvor unterlag Holstein Kiel gegen Eintracht Frankfurt mit 2:4.
Ein freudestrahlender Omar Mamouche, der Frankfurter Mann der Partie beim Auswärtsspiel in Kiel. Die Eintracht in den schwarzen Trikots geht nach 24 Minuten verdient in Führung per Konter das 1:0 durch Mamouche. Holstein kommt zurück durch einen berechtigten Foul-Elfmeter, Machino 1:1. Nach dem Seitenwechsel wird es turbulent. Eckball Mamouche, Matanovic per Kopf, die erneute Führung für die Gäste. Und wieder schaffen die Kieler postwendend den Ausgleich. Abermals Shuto Machino, der Japaner, erfolgreich in einem packenden Fußballspiel. Doch danach werden die Frankfurter immer dominanter. Der allzeit gefährliche Mamouche trifft mit etwas Glück zum 3:2 für die Eintracht. Die 74. Minute, Mamouche legt auf, Tuta schiebt ein zum 4:2 Endstand. Zwei Tore, zwei Vorlagen durch Mamouche. Dank ihm schafft Frankfurt den 4. Sieg in der Liga in Folge.
Die Tabelle nach dem 5. Spieltag. München auf Platz 1 vor Frankfurt, Leipzig und Meister Leverkusen. Bremen auf Platz 10 in der Abstiegszone, Hoffenheim, Bochum und Schlusslicht Kiel. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 30. September.
Ein neues Tief zieht zur Nordsee. Seine Wolken erfassen den Westen und Südwesten.
Die Nacht verläuft meist trocken, aber es ziehen mehr und mehr Wolken auf, die ab dem Morgen von Südwesten her Regen bringen. Dieser breitet sich im Laufe des Tages weiter über den Westen, die Mitte und den Süden aus, während im Norden und Osten neben Wolken gelegentlich die Sonne scheint. In der Nacht 11 Grad an der See bis 0 Grad im Bayerischen Wald, am Tag 8 Grad im Erzgebirge bis 20 Grad am Oberrhein. Am Dienstag im Westen, Norden sowie im äußersten Südwesten Dauerregen, sonst neben Schauern und einzelnen Gewittern Lichtblicke. Am Mittwoch häufig nass, am Donnerstag im Südosten noch zuweilen nass, dafür mehr Sonne im Nordwesten.
Um 22.45 Uhr meldet sich an dieser Stelle Helge Fuß mit den neuesten Informationen zur Nationalratswahl in Österreich. Und wir schauen in den Iran, wo das Regime überlegt, wie es auf die Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah reagieren soll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.